Familie ist selten planbar, Business erst recht nicht. Und genau dazwischen entstehen die spannendsten Geschichten. Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Gosau vom Dachsteinkönig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Chaos und Kekse. Wir sitzen heute im Dachsteinkönig. Hinter uns die Bergkulisse der Gosau Kamm. Wir hören die Vögel zwitschern und ich glaube, einen schöneren Tag hätten wir uns nicht aussuchen können. Und heute habe ich einen Gast bei mir, ja, aus der eigenen Reihe sozusagen, oder eine Familux-interne Mitarbeiterin, eine Kollegin, die liebe Beatrice Sommer. Schön, dass du da bist, Bea. Vielleicht erzählst du uns kurz ein bisschen, was du bei uns machst und was deine Aufgabe bei Familux ist.
Erstmal wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns ja den schönsten Tag hier ausgesucht mit der schönsten Kulisse. Vielen Dank, dass wir hier draußen heute aufzeichnen dürfen. Ich hoffe nur, dass die Vögel nicht so laut zwitschern, so wie du schon richtig gesagt hast. Wunderschöner Tag im Dachsteinkönig. Der Dachsteinkamm ist hinter uns, richtig?
Gosaukamm.
Gosaukamm.
Der Gosaukamm, und viele unserer Gäste verwechseln den tatsächlich immer mit dem Dachstein. Mhm. Aber den Dachstein siehst du gar nicht direkt vom Dachsteinkönig aus, sondern da muss man nun ein paar Kilometer weiter ins Tal rein wandern zum Gosausee, und von dort aus hast du dann wirklich den Blick auf den Dachstein. Aber das ist quasi ja der Gosaukamm und, so wie ich finde, die schönste Berglandschaft, die Österreich zu bieten hat.
Aber das musst du natürlich als Einheimischer jedenfalls sagen. Ja, also vielen Dank für die Einladung, liebe Sonja. Es freut mich sehr. Wir haben ja schon länger über diesen Podcast geredet. Ich freue mich, dass wir Zeit dafür gefunden haben, uns heute hier bei dem tollen Tag zusammenzusetzen. Was ist mein Background? Wo komme ich her? Warum Familux? Was mache ich für Familux? Ich habe sozusagen bei Familux eine Doppelrolle. Das ist einerseits das Thema Wachstum bei Familux. Also meine Rolle nennt sich Director of Growth und ESG. Da sind wir schon bei der zweiten Rolle. Und eigentlich Hauptthema von heute, das Thema Nachhaltigkeit. Und diese zwei extrem spannenden Themen, die wo viele sagen, das ist nicht miteinander vereinbar. Diese Rolle darf ich sozusagen besetzen und mich um diese zwei Themen im Unternehmen kümmern. Und freue mich sehr, heute da zu sein.
Du hast jetzt schon kurz angesprochen, ESG ist gleich Nachhaltigkeit. Aber wie ich inzwischen auch schon weiß, dank dir, ESG ist viel mehr als nur Nachhaltigkeit, beziehungsweise ja, fallen da nur viel, viel mehr Bereiche mit rein. Also für alle, die sich jetzt nicht auskennen, so wie ich damals vor deiner Einschulung, die du uns Mitarbeitern gegeben hast. Was bedeutet jetzt ESG konkret?
Also in diesem gesamten Feld der Nachhaltigkeit gibt es unglaublich viele Akronyme, die die Menschen einfach verwirren. Das ist wahrscheinlich nicht der Grund, dass es sie gibt, aber es ist doch sehr, sehr umfangreich, das Feld. Aber ich erkläre es gerne mal. ESG ist ein Kunstbegriff, der in der Wirtschaft eingesetzt wird, um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext zu erklären. E für Environmental, Social ist das S und Governance wäre das G. Umspannt sozusagen das ganze Feld das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen. Aufgehängt natürlich auf den, also wie definiert man Nachhaltigkeit? Wieder diese drei Säulen oder diese drei Bereiche, die auch bei ESG unterkommen, die ökologische, die ökonomische und die soziale Komponente, die sich irgendwo in diesem Wort wiederfindet. Unsere Politik, unsere gesamte Gesellschaft setzt sich mit dem Thema sehr intensiv auseinander, und auch die EU hat in dem Rahmen der gesamten Gesetzgebung, die irgendwo 2018, 2019 gestartet hat, sich sehr viele dieser Akronyme einfallen lassen, von CSRD, ESRS, Unternehmensberichtsrichtlinien. Also ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber grundsätzlich sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit bei Familux heute.
Genau, gut auf den Punkt gebracht.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, es ist von der EU, also ist es jetzt eine Vorgabe der EU, dass Unternehmen ESG mit aufnehmen müssen, oder ESG-konform arbeiten müssen? Oder wie darf man sich das vorstellen? Welche Regulationen gibt es da für Unternehmen?
Also grundlegend hat sich die EU genauso wie andere Verbünde weltweit das Ziel gesetzt, wenig Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und um auf unseren Planeten zu nehmen. Und damit gibt es gewisse Ziele, die wir erreichen wollen in der EU. Und mit diesen Zielen gibt es natürlich eine Reihe von Richtlinien, die sozusagen von der EU-Ebene jetzt in die Länderebene auf Unternehmen einwirkt. Ich bin jetzt 1,5 Jahre bei Familux und bin mit der Idee hier gestartet, dass wir 2026 in einem sehr, sehr großen Umfang reporten müssen. Reporten meint, Daten auch zu veröffentlichen und sozusagen gewisse Standards zu implementieren. Daher in der Welt viel los ist, um das jetzt sehr, 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 sehr auf einer Makroebene zu sagen. Und sozusagen Europa ganz, ganz viele andere Herausforderungen hat, hat man sich jetzt dazu entschieden, da leider oder ja einfach aufzuweichen. Mhm. Somit ist Familux noch nicht verpflichtet, gewisse Kennzahlen zu veröffentlichen. Aber das hat nichts geändert. Also als ich gestartet habe im Januar, haben wir letzten Jahres enorm Fahrt aufgenommen in dem Thema. Bedeutet nicht, dass davor nichts passiert ist. Aber unglaublich viele tolle Standards und viele Erfolge feiern dürfen, wo ich heute etwas darüber erzählen darf.
Ja, jetzt hast du uns schon einen sehr, sehr guten Einblick gegeben, was du machst oder womit du dich tagtäglich beschäftigst. Aber warum machst du das Ganze? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, eine lange Geschichte. Wie bin ich zu Familux gekommen? Vielleicht vom Background. Meine Eltern selber sind Gastronomen und Hoteliers. Durfte im elterlichen Betrieb schon relativ früh in die Hospitality in Österreich klassisch einsteigen. Der Weg war relativ straightforward. Tourismusmanagement, arbeiten in tollen internationalen und nationalen Hotelgruppen, in Individualhotellerie. Aber nach dem ersten Master war irgendwie klar oder war ganz klar, dass die strategische Seite von der Hotellerie recht spannend ist für mich. Und dann bin ich sozusagen von der Operative auf die Strategy-Seite gewechselt und habe mich die letzten 5-6 Jahre vor Familux sehr stark mit strategischen Entscheidungen von Hotelgruppen auseinandergesetzt in einem Beratungsunternehmen, das sich hauptsächlich im europäischen, also in Europa mit neuen Hotelentwicklungen oder mit bestehenden Hotels auseinandergesetzt hat und durfte da tolle Projekte in ganz Europa hauptsächlich im Dachraum begleiten. Ich glaube, insgesamt mit dem Team durften wir über 120 neue Hotels in irgendeiner Entwicklungsphase unterstützen, von der klassischen Machbarkeitsstudie bis zu einer Positionierung und dann natürlich im Betrieb in der strategischen Ausrichtung und in der Optimierung. Und was dann relativ bald auch dazugekommen ist, ist das große Thema Nachhaltigkeit, das natürlich alle beschäftigt und auch in der Hotellerie alle beschäftigt, von Eigentümer von Hotels, Investoren von Hotels, Betreiber von Hotels, die Gäste natürlich, die stark danach nachfragen und auch die Banken. Also wenn man sich mal sehr stark mit diesem ganzen Regulatorik-Thema auseinandersetzt, das wir heute nicht angreifen wollen, weiß man, dass das Ganze natürlich auch sehr Kapital getrieben ist und von Banken und Geldgebern und Investoren getrieben ist, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Auch natürlich von Gästen, also wir schauen uns heute sehr stark die Gästeperspektive auch noch an. Habe ich dann in diesem Beratungsunternehmen eine Beratungsleistung oder mehrere Beratungsleistungen zu dem Thema Nachhaltigkeit für unsere Kunden damals entwickelt und habe unterschiedlichste Hotelgruppen zu dem Thema Nachhaltigkeit screenen dürfen und die unterstützen, auch besser zu werden, transparenter zu werden, weniger Greenwashing zu betreiben und mit einer klaren Datengrundlage und mit einem guten Wissensstand in diese Transformation einzusteigen. Und das ist jetzt 3-4 Jahre her. Und ich freue mich sehr, dass ich das für Familux machen darf. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, weil alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer wissen, wie wir aufgesetzt sind, wie unsere Struktur funktioniert, wie unsere Familie Meier tickt. Ich glaube, die geben die beste Grundlage, um da nachhaltig, langfristig und mit einer sehr, sehr guten Intention da in die Zukunft zu arbeiten. Und deswegen macht auch die Position oder die Arbeit mit dem Team in dem ESG-Bereich bei Familux wahnsinnig viel Spaß, weil es sich viel bewegt. Und genau, daher komme ich und jetzt bin ich da.
Du hast jetzt ganz viel Infos schon reingepackt und was ich gerade super spannend finde, du hast sehr, sehr viele verschiedene Hotels schon beraten, begleiten dürfen, hast wahrscheinlich jetzt einen sehr, sehr guten Überblick, was ist eigentlich möglich, wo sind die größten Themen der ganzen Branche. Wenn wir es jetzt auf Familux runterbrechen, die Nachhaltigkeit, wie schaut das bei uns aus? Also du hast jetzt schon angesprochen, unseren Gästen ist es immer wichtiger. Auch Banken, Investoren natürlich legen da Wert drauf. Ich glaube, oder wir wissen, auch den Mitarbeitern ist es inzwischen auch extrem wichtig. Merkt man immer wieder beim Recruiting zum Beispiel, dass es nicht unwesentlich ist, das Thema. Aber wie würdest du das jetzt für Familux runterbrechen? Was sind so unsere Themen oder in welchen Rahmen bewegen wir uns aktuell, wenn wir über Nachhaltigkeit reden?
Also ich würde sagen, generell Hotellerie und Tourismus ist eine sehr nachhaltigkeitsintensive Branche. Das ist jetzt vielleicht nicht richtig formuliert. Aber wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber sind in gewissen Dingen auch begrenzt. Ja, wir jetzt in Gosau freuen uns über internationale Gäste. Die internationalen Gäste reisen aber zu uns an. Sobald es nicht mehr, also wir haben doch eine tolle Lage, auch in den bestehenden Hotels. Oft kann man bei uns ja auch bis zur Haustür, zum Beispiel in Lermoos, mit dem Zug anreisen. Ja. Aber da gibt es viele Dinge, die wir nicht direkt, wo wir nicht direkt Einfluss nehmen können. Aber wo wir direkt Einfluss nehmen können, ist jetzt als Familie Meier oder Familux einerseits auf, wie schauen unsere Hotels aus, wie schauen unsere Resortanlagen aus, wie werden die gebaut, wie werden die betrieben. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und wie ist die Daily Operations sozusagen im täglichen Hotelbetrieb? Mhm. Wie agieren wir, was kaufen wir ein, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Also nicht nur die ökologische Perspektive zu sehen, das ganze große Thema CO2, das ganze große Thema Emissionen, auch Ressourcenverbrauch, also um das jetzt mal so als ein Package darzulegen. Ja. Aber das andere große Package ist natürlich bei einem Unternehmen, das von einem Team lebt und das Produkt ist sehr menschenbasiert. In unserem Team sind bald 800 Teammitglieder, die sich täglich damit auseinandersetzen, eine tolle Experience für unsere Gäste zu schaffen, ist das Thema Social ein wesentliches. Also nicht nur sozusagen für unsere Mitarbeiter, sondern für die Regionen. Und das ist wahnsinnig schön zu sehen, vor allem wenn man nicht direkt jeden Tag in allen Hotels sein kann, wie schön und wie gut jedes Haus mit der Region verbunden ist und wie wichtig das auch der Familie Meier ist, da auch Mehrwert in der Region zu schaffen, soziale Projekte zu unterstützen. Da gibt es eine Menge. Wir stehen ja kurz vorm Wings of Life Run.
Ja.
Das muss man auch nochmal sagen, wo wir...
Beziehungsweise am Tag der Ausstrahlung. Also wir müssen jetzt dazu sagen, wir produzieren ja ein bisschen vor, so organisiert, wie wir
das
sind.
Das muss man dazu
Aber
sagen.
Aber am 15. Mai ist die Veröffentlichung und am 10. Mai ist der Wings for Life World Run und... Ich persönlich habe mir jetzt schon ordentlich trainiert. Das Schöne ist, bin total unsportlich, aber für den Wings for Life World Run
Da laufen wir jetzt mit.
Die Meyers übernehmen da freundlicherweise auch die Startgebühr und ja, jeder Meter zählt. Und
absolut.
Ich hoffe, am 15. Mai wissen wir dann schon mehr, wie viele Kilometer wir alle geschafft haben.
Vielleicht ein guter Appell an unsere Gäste direkt, die das vielleicht von unseren Ressorts hören oder bald bei uns Zeit verbringen werden, lauft's mit. Also ihr könnt euch da auch anmelden und mit uns laufen. Wir organisieren auch direkt in den Ressorts Laufstrecken zusammen,
genau,
damit wir zusammenlaufen. Ich persönlich werde im Urlaub sein. Ich werde im
Aber
Urlaub
auch
laufen.
Mitlaufen.
Ich werde auch laufen. mir kommt der Content aus Kroatien voraussichtlich. Aber da freuen wir uns sehr. Also das als Beispiel, vielleicht zurückzukommen auf deine Frage. Als einer der Beispiele, wo wir Mehrwert schaffen möchten. Und das ist sozusagen nicht nur in der klassischen Umwelt und Auseinandersetzung mit dem Ort, wo wir leben, sondern auch mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, die um uns herum sind, mit unseren Partnern, mit den Unternehmen, die an uns liefern, wenn wir jetzt an Lebensmittel denken, oder lokale Produzenten, dass es da schon wesentlich ist, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist wahrscheinlich schon der dritte Punkt. ESG, G-Governance, Governance-Unternehmensführung. Wie setze ich das Unternehmen auf? Welche Verantwortung kann ich und möchte ich wirklich übernehmen? Wie transparent mache ich das? Wie faktenbasiert mache ich das? Und gibt es natürlich auch das Thema Zertifikate und wirklich Bestätigungen, dass man etwas macht. Auch wenn es in das Thema geht Wachstum oder in diesen großen Themenbereich. Mhm. Familux hat in der Zukunft mehr Hotels. Ist es natürlich wichtig, in diesen Wachstumsfragen das Thema Nachhaltigkeit in jedem Schritt mitzudenken. Und ich glaube, das ist unerlässlich und ist auch Grundlage für Erfolg in Unternehmen.
Und ich glaube, was vielleicht vielen immer gar nicht bewusst ist und mir auch lange Zeit gar nicht so bewusst war, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit höre, dann denke ich in erster Linie an den Umweltschutz, an ja, wie kann ich Plastik einsparen. Also eigentlich war für mich Nachhaltigkeit immer nur dieser kleine Bereich dieses Ganzen.
Hm. Ist total
jetzt
spannend.
Sagst du jetzt, also es fällt ja einfach viel, viel mehr mit rein. Das geht ja bis ins Soziale natürlich auch. Und das einmal zu verstehen, dass Nachhaltigkeit nicht nur Umweltschutz ist, sondern viel, viel mehr Faktoren damit reinspielen,
ist ja, super spannend. Wissensvermittlung ist unglaublich wichtig.
Ja.
Ich glaube, eines der ersten Dinge, die wir relativ zügig gemacht haben, ist natürlich erstens einmal unser ganzes Management. Wir haben ein ESG-Nachhaltigkeitskomitee ins Leben gerufen, das es in den Zügen natürlich auch schon in irgendeiner Art und Weise gab, aber das zu benennen, macht natürlich noch einmal einen anderen Hebel oder eine andere Wertigkeit auch dem Thema gegenüber, auch gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber unseren Gästen.
Und wenn ich da kurz einhaken darf, das schaut ja so aus, dass sich wirklich die Mitarbeiter aus der gesamten Gruppe für dieses Mitarbeiterkomitee melden haben dürfen, die sagen, okay, mir ist es ein Riesenanliegen. Ja. Und es sind ja genau die Mitarbeiter, die tagtäglich die größten vermeidbaren Quellen irgendwie sehen, oder?
Ja, also
die
jeder
am Gast
Mitarbeiter,
arbeiten.
Genau. Jeder Mitarbeiter hat eine Verantwortung in den täglichen Entscheidungen. Da fängt es bei kleinen Dingen an, wie Mülltrennung.
Genau.
Ja, also ein Mini-Thema in einem Riesenfeld, aber auch Mitarbeiter und der Umgang mit Ressourcen. Auch wir verpflegen jeden Tag alle unsere Mitarbeiter den ganzen Tag in unseren Ressorts, was wahnsinnig wichtig ist natürlich, die gut zu verpflegen. Und da geht es natürlich auch darum, wie geht man mit den eigenen Ressourcen um, wie geht man mit dem Mitarbeiteressen um, wie geht man mit den Lebensmitteln um, wie verschwendend ist man, wie geht man damit um, in der Küche zu kochen und den Wasserhahn vielleicht laufen zu lassen. Das sind Kleinigkeiten. Nur wenn man davon spricht, dass wir wirklich, wirklich viele Gäste das ganze Jahr über willkommen heißen dürfen und sehr, sehr viel tolle Speisen und Getränke produzieren und verkaufen oder mit unseren Gästen in deren Erlebnis teilen, ist es wesentlich, da drauf aufzupassen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Mitarbeiterschulungen wahrscheinlich eines der zentralsten Themen waren. Also
ja.
Du kannst dich erinnern, Sonja, wir haben selber, also wie im Dachsteinkönig war, alle Abteilungsleiter zusammengerufen, fast eine ganztägige ESG-Nachhaltigkeitsschulung draus gemacht. War sicher recht intensiv, aber es gibt wahnsinnig viel Fehlinformation in diesem Feld und Daten, Zahlen, Fakten und sind einfach die Grundlage. Und das ist super spannend und es ist auch gut, dass man dann sozusagen ein bisschen die Augen öffnet. Und es ist wahnsinnig schön, wie sich seitdem auch ganz natürlich und organisch etwas in den Menschen sich verändert, wenn sie verstehen, wie Nachhaltigkeit bei Familux gelebt werden kann.
Ja.
Wie viel Einfluss das Gebäude und unser tägliches Handeln und tägliche Entscheidungen beim Einkauf, bei der Speisenauswahl, bei wie gehe ich mit den Ressourcen um, wie das Einfluss auf unser schlussendliches CO2-Emissionsbudget hat, wenn man das dann unter eine Rechnung stellt. Ja.
Mhm. Ich kann mich erinnern, im Zuge dieser Schulungen, die du ja in jedem Ressort einmal gemacht hast mit den Mitarbeitern.
Auch dieses Jahr, by the way.
Auch dieses Jahr, ich freue mich schon drauf.
Geplant.
Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Ich habe es einfach total lustig gefunden, wie dieser eine Tag doch viel verändert hat in den Menschen, also viel mehr Bewusstsein geschaffen hat. Und vielleicht kannst du ja nur erinnern an die eine Situation, wo dann der Kollege aus dem The Grand Green nochmal gefragt hat, darf ich jetzt bei dieser Firma was bestellen? Weil ich habe jetzt nach Zertifikaten gesucht und die haben da irgendwie nichts nachweisen können. Darf ich da jetzt noch bestellen oder nicht? Also da haben wir schon gemerkt, da ist Bewusstsein da. Die setzen sich aktiv mit den Firmen wirklich auseinander, mit den Lieferanten. Mhm. Und natürlich ist es schon so, wenn man jetzt eine gute Alternative gefunden hat mit Unternehmen, die das ordentlicher machen oder ja Zertifizierungen haben für ihre Produkte, natürlich fällt dann die Wahl inzwischen auch auf die. Und das ist absolut ganz, ganz, ich glaube, das beste Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass man das laufend auch wieder in den Kopf der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ruft oder auch für einen selber wahrscheinlich.
Absolut. Also auch das Thema Zertifikate, vielleicht will ich da jetzt gar nicht sehr negativ sein, aber auch das Thema Zertifikate, auch ein kritisches, ja, weil natürlich sieht man irgendwo ein grünes Badge drauf und der Mitarbeiter geht davon aus, das ist super nachhaltig und dann fragt man einmal nach, hast du schon mal gefragt oder mit denen gesprochen, was bedeutet das eigentlich, dieses grüne Badge, was sagt das aus und können die das auch wirklich darlegen, offenlegen, gibt es da Zahlen, gibt es da Fakten, ist es eine Gefühlslage oder ist da wirklich etwas dahinter? Mhm. Und auch das ist uns sehr, sehr wichtig bei Familux und mir wichtig, dieses Verständnis auch zu schaffen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Nachhaltigkeit in einem Unternehmen nicht nur Ökologie und Soziales ist, sondern nach einer gewissen Ökonomie bedarf, damit das Unternehmen fortgeführt werden kann. Aber es muss natürlich in jeder Entscheidung mitgedacht werden. Und das ist, wenn es geschafft wird, dass dieses Bewusstsein in den Köpfen von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter in den täglichen Entscheidungen untergebracht werden kann, ich glaube, dann haben wir vieles richtig gemacht.
Und das sind jetzt so deine Ziele oder eines deiner Ziele. Jetzt hast du wahrscheinlich in den letzten 1,5 Jahren, wo du jetzt schon Teil der Familux Family bist und dich sehr, sehr intensiv mit dem Thema befasst, wahrscheinlich schon einen sehr tiefen Einblick. Was haben wir vielleicht bis dahin gemacht, bis du da warst? Was hat sich verändert, seit du da bist? Also wo liegt jetzt der Fokus? Oder wie soll ich sagen, worin sind wir gut und wo siehst du auf jeden Fall nur Aufholbedarf oder Optimierungsbedarf?
Also vielleicht, wo wir herkamen, was man da unterstreichen muss, ist, dass auch die Vorgeneration bei Ernst und Andrea Meyer und auch bei sozusagen Florian und Julian, dass die Entscheidungen, die da getroffen worden sind, schon vor einigen Jahren doch immer sehr zukunftsorientiert war. Das ist schon, wenn man sich den gesamten Hotelmarkt ansieht, und ich durfte mit sehr, sehr vielen Hotelgruppen international arbeiten in dem Feld, ist es eine andere Ausgangslage. Vor allem, wenn man diese Hotels auch sozusagen betreibt und gleichzeitig sich um die Gebäude kümmert, ist der Hebel ein viel, viel größerer.
Mhm.
Also, wir müssen ganz den Sommer und den Winter unsere Gebäude bewirtschaften. Ist gleich, wir brauchen Strom, wir brauchen Wärme, wir brauchen Kälte. Wir müssen es unseren Gästen angenehm machen. Wir haben viele Kinder, wir brauchen eine gewisse Temperatur auch, damit sich kleine Kinder und Kinder wohlfühlen. Wir haben große Spielanlagen, wir haben wahnsinnig viel Fläche. Mhm. Und da ist ein zentraler Punkt die Gestaltung der Energiesysteme. Also wie setze ich dieses Gebäude auf? Und da kann man echt sagen, dass da auch schon sehr weit gedacht worden ist. Beispielsweise Oberjoch. Wir haben ein komplett ausgebautes Dach mit PV-Anlage, mit 4.500 Quadratmeter PV, das ganze Jahr über sozusagen, höchstens, es liegt 3 Meter Schnee, überspitzt gesagt, da in unser Energiekonzept reinspielt. Und da geht es natürlich auch um Wärmerückgewinnung. Also es ist ein sehr technisches Thema tatsächlich, das viele Gäste nicht sehen, weil die sind ganz normal, dass dieses ganze Haus beheizt ist, gekühlt ist. Aber da gibt es doch sehr, sehr viel technische Gimmicks und sehr, sehr viel Knowledge, das da drin verbaut ist. Auch kann mich nur erinnern, ich bin im Januar gekommen und im März waren wir schon ganz tief drinnen in den Umbauplänen von der Alpenrose. Und Dachstellenkönig natürlich auch und Oberjoch und all diese Pläne mit Optimierungen. Mhm. Und der Alpenrose-Umbau ist ja jetzt inzwischen schon vollzogen. Wir haben tolle Änderungen und Adaptierungen gemacht. Und dann eines der ersten Themen war, ein externes Unternehmen dazu zu holen, die alle unsere Hotels komplett energetisch geauditet haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Die sind in jedes Haus mehrere Tage gefahren und haben alle Energiesysteme, den gesamten Bestand aufgenommen und einmal durchgescreent und uns aufgezeigt, wo wir Themen haben, wo wir optimieren können, wo wir schlecht mit dem Thema Energie umgehen. Mhm. Und wir haben diesen Audit gemacht und ich kann mich noch ganz genau erinnern und ich habe zu dem Team gesagt, okay, bitte Fokus auf Alpenrose, weil wir bauen jetzt um. Der Julian hat zu mir gesagt, du weißt schon, dass wir in einem Monat zusperren und da schon die Bauarbeiter sind. Er hat gesagt, ja, super, aber wir haben nur 10 Sachen, die wir da jetzt eigentlich nur umplanen müssen, bitte. Und es war dann...
Das ist gleich schon mal ordentlich Staub aufgewirbelt.
Ich habe schon ordentlich Staub aufgewirbelt. Wir haben auch wirklich, man muss echt sagen, ein tolles Team vor Ort und auch tolle Fachplaner und ein tolles Bauteam gehabt und Planerteam gehabt, die das natürlich dann umgesetzt haben. Aber vor allem das ganze Thema energetische Betrachtung von Gebäuden ist schon ein spannendes, vor allem wenn es dann um neue Projekte geht. Also vielleicht, um das Thema abzuschließen, wie das Gebäude betrieben wird, ist sehr, sehr relevant für den CO2-Fußabdruck zum Schluss. Aber was noch wichtiger ist, ist natürlich, wie du es betreibst, wie du einkaufst und wie du damit umgehst. Also so eine gewisse Aufteilung darin. Mhm. Also gebäudetechnisch stehen wir sehr, sehr gut da. Aber wenn wir jetzt in die neuen Hotels denken, die wir planen, da wollen wir auch ein bisschen bold sein. Da wollen wir state of the art sein. Mhm. Das ist auch der Anspruch der Familie Meyer, Energiesysteme anzudenken, die ein klassischer Hotelinvestor vielleicht sich nicht zutrauen wird, weil der Ziel des Investors ist, das Hotel so günstig wie möglich zu bauen, um das dann vielleicht zu verkaufen. Und dem ist egal, ob der Betreiber jetzt mehr Geld für Energiekosten hat oder weniger oder mehr verbraucht oder weniger verbraucht. Und diese gesamtheitliche Perspektive macht dann halt schon Spaß und da ist der Hebel drinnen. Vielleicht einmal das zur Family Meyer. Aber man muss wirklich sagen, dass vor allem, wenn es um Verbrauchsmaterialien geht, etc., da ist schon sehr, sehr viel passiert. Also wir haben ein tolles Team auch im Einkauf, die jeden Einkauf nochmal hinterfragen und sagen, okay, gibt es da vielleicht eine bessere Alternative? Können wir das irgendwie anders machen? Können wir das selber machen? Also wenn man unsere Flipflops anschaut mit diesem Kork und mit diesem Weideblatt und also da gibt es ganz viele Themen, da müssen wir am besten mal unseren Einkauf danke, Sonja. Müssen wir mal unseren Einkauf einladen. Das sind schon sehr viele spannende Themen dabei.
Und die sind da auch einfach nur mehr dahingehend geschult worden, oder?
Absolut.
Welche, du hast vorhin die Badges angesprochen, die irgendwo so ein grünes Zeichen, was irgendwo aufgedruckt ist. Was bedeutet das? Also da ist auf jeden Fall auch Verständnis wahrscheinlich da.
Ja, wir haben ein Rahmenwerk geschaffen, wenn es um den Einkauf geht. Wir haben da sozusagen alle Bereiche, wo wir einkaufen, einmal aufgeschlüsselt von Lebensmitteln, auf welche Zertifikate wir da achten, welchen Anteil wir an Bio, da gibt es auch im Fischfang gibt es Zertifikate, die sehr, sehr üblich sind oder die anerkannt sind. Auch wenn es um das Thema Verbrauchmaterialien geht, Handtücher, Papiereinkauf. Wir haben doch so gut wie alles an Papier bei uns verbannt. Wir haben digitale Kommunikationssysteme. Auch die Technologie hilft uns sehr stark. Aber wenn wir da einkaufen, dann muss es gewisse Labels haben, die international anerkannt sind. Das Thema Recycling, Reuse, Cradle to Cradle, das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Und gibt ein Framework, das wir geschaffen haben, woran wir uns halten müssen und dürfen, wenn wir einkaufen. Und das hat natürlich auch mit neuen Stoffen zu tun, wenn wir Bettwäsche teilweise kaufen oder eben sozusagen zumieten. Wir schauen uns aber auch unsere Partnerbetriebe an und auch das Thema Wäscherei ist ein großes. Wie nachhaltig wird unsere Verbrauchswäsche gewaschen, haben die Zertifikate, ISO-Standards. Also da ist halt Ausschau zu halten an und sich zu orientieren an Standards, die international anerkannt werden, die von einer dritten Partei geprüft wird. Also Zertifikate, Zertifikate, die man sich gibt und sich selbst prüft, sind in der Nachhaltigkeit oft wenig wert, meiner Meinung nach oder meines Erfahrungsschatzes nach. Und ja, genau. Da haben wir das Team umfangreich geschult. Und man kann es nicht oft genug machen, weil es ist ein gewisses Bewusstsein, das man braucht, um das in sein tägliches Leben und seine tägliche Arbeit unterzubringen.
Und da hast du jetzt schon angesprochen, okay, wir sind sehr gut, was neue Planungen oder ja, bei Hotelumbauten die Energiebilanz angeht. Wir sind gut, wenn es um den Einkauf geht. Wo sagst du, was ist vielleicht nur unsere Stärke? Wir kommen dann auch gleich auf die Schwächen, weil ich glaube, niemand ist ganz perfekt und wahrscheinlich kann jeder immer nur mehr geben. Aber wo glaubst du, welcher Bereich ist nur extrem wichtig in unserer Branche und wo glaubst du, sind wir schon extrem gut unterwegs?
Also wo wir besonders stark sind und da auch der Appell an dich, Sonja, wir müssen mal, ich weiß nicht, wann die Julia das letzte Mal im Podcast war.
Stimmt, das sollten wir auch wieder mal einladen. Gell?
Die Julia ist unsere Director of Culture and Talent, so nennen wir unsere HR-Funktion oder die Person, die sich im Unternehmen, in der Unternehmensgruppe um unsere Talents kümmert. Da sind wir besonders stark. Also wir dürfen uns jedes Jahr schmücken mit unterschiedlichsten Auszeichnungen zum Thema bester Arbeitgeber, von unterschiedlichsten Certifications abgesehen, sind wir in dem Thema zukunftsfähiger Arbeitgeber meiner Meinung nach sehr, sehr stark und haben wir uns auch als Ziel definiert, oder für uns als Ziel gesetzt, dass wir die Hotellerie da unterstützen möchten. Auch zukunftsfähig zu bleiben und da auch Mehrwert zu schaffen. Also wenn wir uns, also das ist auch für alle online oder einsehbar, wenn man mal auf Familux Family geht, wie viele Schulungen wir für unsere Mitarbeiter machen. Wir haben eine eigene Wissens- und Wissenstransfer Academy, Familux Academy, wo wir alle Mitarbeiter in unterschiedlichsten Arten und Formen Schulen, von den Lehrlingen und Auszubildenden bis zu den Abteilungsleitern, bis zu Special Talents und eine Führungsakademie, also das Thema Fortbildung, Weiterbildung und der Wert des Mitarbeiters im Unternehmen ist sehr, sehr hoch und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Also da haben wir echt ein tolles Team.
Und weißt du, was ich da schon wieder ganz schön gefunden habe oder was wir auch jährlich haben und sich immer ganz großer Beliebtheit erfreut? Gerade ist ja wieder unsere jährliche Mitarbeiterumfrage quasi ausgewertet worden oder abgeschlossen worden, wo wirklich jeder einzelne Mitarbeiter und einzelne Mitarbeiterin anonym an dieser Umfrage teilnimmt und wirklich bis ins kleinste Detail angeben kann, hey, was gefällt mir und wo müssen wir wirklich nur arbeiten, was gefällt mir gar nicht gut. Gell? Und das sind die unterschiedlichsten Dinge und auch Kleinigkeiten und ich finde es so, so spannend, wie gut man dann auch hinhört wie schnell man in die Umsetzung geht.
Also das ist, glaube ich, dem gesamten Management extrem wichtig, den ganzen der Familie Meyer und das Team um die Family, diese Themen sofort umzusetzen und hinzuhören. Also wir haben tagelang, setzen wir uns zusammen mit diesen Aussagen auseinander. Also ganz, ganz wichtig, dahin zu hören, daraus zu lernen und auch offen damit umzugehen, weil aus diesen Themen kann man nur lernen. Und vor allem in dieser sozialen Komponente sind wir wahnsinnig stark. Unternehmensführungsseitig würde ich sagen ebenfalls, weil wir auf die richtigen Zertifikate setzen, auch wenn wir jetzt neu bauen, gibt es internationale Standards, die sehr, sehr transparent sind, wo man sich auch freut, dieses Zertifikat dann zu erreichen, weil man weiß, man hat einen gewissen Standard erreicht und es ist kein Greenwashing. Das ist super. Aber vielleicht da jetzt genau darauf zurückzukommen, wo du fragst, was können wir nicht so gut? Ja? Mhm. Oder woran müssen wir arbeiten? Unsere Ressorts sind sehr, sehr große, sehr, sehr umfangreiche Ressorts. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir ein Ganzjahresbetrieb sind, wovon natürlich auch die gesamte Region dann wieder lebt und profitiert, vor allem in Regionen, wo das eigentlich nicht üblich ist, wo Schließphasen sind, wo gewisse Unemployment Rates gegeben sind in gewissen Phasen.
Die klassischen Saisonbetriebe, gell?
Ganz, ganz klassisch. Wir sind ein Ganzjahresbetrieb und müssen oder dürfen unseren Gästen natürlich den vollen Umfang an tollen Erlebnissen bieten und es braucht Fläche. Und wenn man diese Fläche natürlich baut oder verbaut, braucht es natürlich Grundlagen dann auch, wie man das Ganze betreibt oder betrieblich aufsetzt. Und umso wichtiger ist es dann, dass die Gebäude auch einen gewissen Energiestandard haben. Aber das ist uns bewusst und da freuen wir uns in den nächsten Umbauten, die auch anstehen oder Adaptierungen. Also da geht's oft sind es haustechnische Anlagen, die optimiert werden können. Wir installieren in allen unseren Häusern ein umfangreiches und sind schon dabei und haben das teilweise schon umgesetzt. Monitoring-System. Ich möchte wissen, wie unsere Verbrauchsdaten funktionieren, wo wir optimieren können. Lastabwurf. Schauen, welche Geräte brauche ich zu welchem Moment. Wie kann ich meine Energienutzung optimieren? Wie kann ich meine Mitarbeiter und auch Gäste vielleicht umerziehen? Oder das Wort umerziehen ist immer schlecht, vor allem mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es immer mit Verzicht oder Veränderung kombiniert ist. Aber es geht natürlich wieder um das Wort Bewusstsein, wie man mit den Ressourcen umgeht. Und da sind wir auf einem spannenden Weg. Und ich glaube, da tut sich auch sehr, sehr viel in der Gesellschaft. Es ist natürlich herausfordernd in den Zeiten, wo nichts fix ist, wo sehr, sehr viel in der Welt los ist, wo viel passiert, wo wir täglich mit internationalen Meldungen abgelenkt werden von unseren Zielen. Und ja, da dran zu bleiben, ist wesentlich und das im Unternehmen dann umzusetzen, auch wenn die Politik es vielleicht nicht einfordert. Aber es dann trotzdem zu tun, aus der Überzeugung heraus und für unsere Gäste und für die kleinen Gäste, die für die kleinen Gäste, die ja unsere Gäste von morgen sind, diese Dinge auch umzusetzen.
Es ist ja immer ganz schön im Hotel zu beobachten, wie weit uns Erwachsenen eigentlich die Kinder oft voraus sind. Ich finde es so schön zu sehen, wenn da muss nur irgendwo vielleicht ein Papier liegen oder so. Ganz egal, da spazieren 20 Leute vorbei vielleicht und die Kinder, die... Also ich habe immer das Gefühl, eigentlich sollten wir Erwachsenen doch die Vorbilder sein, aber wir Erwachsenen können von den Kindern auch so viel lernen. Und die haben schon so viel Verständnis für die Natur. Und geh mit einem Kind spazieren, wie ein Kind die Schönheit der Natur vielleicht auch schätzt. Und wenn die stehen bleibt vor irgendeiner Blume und die eine halbe Stunde wahrscheinlich auch nur beobachten könnte, ich glaube, da können wir Erwachsenen so viel lernen von den Kindern. Und genau das soll doch auch geschützt werden, oder? Dass man diese Schönheit nur so lange wie möglich und für so viele Generationen wie möglich irgendwie erhalten kann. Ja. Und wenn vermeintliche Kleinigkeiten dann doch so einen großen Unterschied machen, das sollte doch, ja, vielleicht kann jeder oder ganz bestimmt kann jeder seinen Beitrag leisten. Du hast gerade jetzt auch die Gäste angesprochen.
Ja, absolut.
Erziehen, stimmt, ist vielleicht ein hartes Wort. Erziehen möchten wir die Gäste keinesfalls. Aber wo glaubst du, kann der Gast auch im Hotel mitwirken?
Also immer ein stark diskutiertes Thema. Wir bewegen uns ja da in ein sehr Premium-Segment, also Luxusurlaub, Luxus-Experience und immer die Diskussion, wie kann Luxus und Nachhaltigkeit überhaupt miteinander funktionieren. Mhm. Und zusätzlich das Thema eine gewisse Kinderaffinität, die wir absolut haben, weil bei uns sehr, sehr viele Kinder unterschiedlicher Altersklassen mit ihren Eltern hier bei uns Urlaub machen, ist natürlich das Thema Hygiene auch ein großes. Also auch das Thema Einweg ist in manchen Prozessen, wenn man eine gewisse Sauberkeit nachweisen muss und können muss und wir unseren Kindern und Familien ja die Sicherheit geben, dass es hier bei uns sehr, sehr sauber funktioniert, ist aktuell, also das spießt sich natürlich. Und auch das Thema Luxus spießt sich. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, da mit den Gästen zu kommunizieren. Und ich glaube, das Thema Kommunikation ist da das Allerwichtigste, den Gast zu erklären oder auch näher zu bringen, dass wenn wir Änderungen in unserer Konzeption oder in unserem Angebot vornehmen, dass weder darum geht, dass wir vielleicht Kosten einsparen wollen oder irgendwelche Services reduzieren wollen, sondern dass es einen Mehrwert für die Umwelt oder für nachhaltige Aspekte geben soll. Und das Bewusstsein zu schaffen ist einfach sehr wichtig, weil Nachhaltigkeit wird immer sehr, sehr stark mit dem Thema Verzicht direkt verbunden. Und das möchten wir eigentlich verhindern, dass das bei unseren Gästen so gefühlt wird oder erlebt wird, weil es geht darum, Mehrwert zu schaffen und den dann auch wirklich umzusetzen. Und da braucht es manchmal Veränderung und Veränderung mag niemand. Auch sind wir nicht besonders gut, langfristig zu denken als Menschen. Unsere Langfristigkeit ändert vielleicht bei unseren Kindern, aber dann vielleicht über Generationen zu denken und unsere Entscheidungen zu hinterfragen, die wir täglich machen, da sind wir ganz schlecht. Und da möchten wir dann auch keine Einschnitte machen. Aber dass diese Einschnitte einen anderen Mehrwert geben, das muss man verstehen. Und ich denke, und das sieht man auch bei Gästen, Mitarbeitern, beim Team, wenn man versteht, was für einen Mehrwert man schafft durch gewisse Änderungen im Verhalten, dass man dann auch einen größeren Sinn und okay damit ist, dass es jetzt so funktioniert. Ja.
Und wenn du jetzt nur mal ganz konkret darauf eingehst, also so 3-4 konkrete Maßnahmen vielleicht, was der Gast im Urlaub tun kann, ohne dass es für den Gast eine Einschränkung ist, aber so, dass es am Ende doch einen, ja, nochmal Auswirkungen hat?
Also das Thema bei einem All-Inclusive-Konzept Food Waste und Müll ist ein absolut großes. Wir sind da erpicht, das Thema wirklich im Detail anzugehen und wir sind mittendrin, sich bei dem Thema zu verschärfen und da hat der Gast natürlich eine große Rolle. Fühle ich mir den Teller an oder probiere ich alles ein bisschen und schaue auf meine Portionsgröße auch und gehe mit den Ressourcen, mit dem gekochten und mit den hochwertigen Lebensmitteln dementsprechend um und schmeiße nicht die Hälfte weg, sondern unsere Küchenteams freuen sich extrem öfters beim Frontcooking an den Stationen für die Gäste neue Kreationen zu kochen und dass man auch alles ausprobiert. Wir haben ja durchaus eine sehr, sehr große Auswahl. Also das Bewusstsein, mit verarbeitenden Lebensmitteln umzugehen, mit Speisen umzugehen, mit Waren umzugehen, mit Verbrauchsmaterialien umzugehen. Also da gibt es sicher ein großes Bewusstsein. Auch das natürlich immer das Thema Handtücher, aber Handtücher und Wäsche muss gewaschen werden, muss transportiert werden. Das ist, hat auch noch einen gewissen CO2-Fußabdruck. Aber ich würde sagen, im Bewusstsein von Ernährung und wie ich mit den Lebensmitteln umgehe, hat ein sehr hohes Gewicht in unsere CO2-Bilanz.
Das sind riesige Chancen, wenn man das...
Unglaublich viele Chancen. Mhm. Und wir haben das Thema ja auch mit unseren Küchenteams im Detail besprochen. Lebensmittel ist nicht gleich Lebensmittel in einer CO2-Bilanz. Also da gibt's wahnsinnig spannende Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, die man in einer Menükonzeption berücksichtigen kann und wo wir sehr, sehr hohen Mehrwert auch sehen in der Wirkung auf die Umwelt.
Das heißt, du glaubst, wenn man es einfach auch gut erklären kann, warum man manche Maßnahmen setzt oder empfiehlt, dann ist auch immer Verständnis da, oder? Also ich denke immer dran, alle Kinder lieben Melonen, das weiß ich von Mamas, und gefühlt sollte es ganzjährig Melone am Buffet geben. Jetzt ist die Frage, ist es notwendig, ganzjährig Melone anzubieten? Kann man das streichen oder ist es dann nicht mehr Luxus und gleich Verzicht, wie du angesprochen hast?
Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viel Wissen, das uns vielen fehlt, wenn es um das Thema CO2-Bilanz von Lebensmitteln, wenn es sich darum dreht. Mhm. Jedes unserer Produkte, das wir verwenden, hat einen anderen CO2-Fußabdruck. Das ist alles heutzutage messbar. Wir wissen, wenn wir ein Kilo Tomaten einkaufen, was das für einen CO2-Fußabdruck hat. Wir wissen, wenn wir ein Kilo Rindfleisch kaufen, was das für einen CO2-Fußabdruck hat.
Und weiß ich erst seit der Schule Jahres. Ich war schockiert tatsächlich, war mir so nicht bewusst.
Ja,
also aber ein Shoutout an alle, die den Podcast hören. Ich glaube, da sollte man sich schon mal näher damit befassen. Auch Rindfleisch im Vergleich zu Hühnerfleisch zum Beispiel. Also Fleisch ist auch nicht gleich Fleisch. Also ganz spannend. Ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn wir da noch tiefer drauf eingehen. Aber für alle, die das interessiert, unbedingt nachlesen. Super spannend.
In unserer täglichen Ernährung und in der Entscheidung unserer täglichen Ernährung können wir einen großen Umweltbeitrag leisten. Und das darf halt nicht, diese Diskussion der Nachhaltigkeit darf nicht beim Plastikstrohhalm und bei der Avocado am Buffet aufhören. Ich glaube, da gibt es ganz andere große Themen, mit denen wir uns befassen müssen, strukturelle Entscheidungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Also man hört schon raus, es tummeln sich auch viele Mythen rund um dieses Thema, aber ich merke schon, du bist sehr faktenbasiert trotzdem auch und du hast gerade gesagt, es ist auch messbar.
Absolut.
Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, oder?
Absolut. Keine unternehmerische Entscheidung ist ohne Daten, Zahlen, Fakten und einer guten Datengrundlage machbar. Und das war oder ist auch die größte Aufgabe, diese Mythen auch aufzudecken und den Kolleginnen und Kollegen die Grundlage zu geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und da mal kritische Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt in dieser Funktion.
Die du begleitest.
Ja, das ist wahnsinnig spannend. Und das Tolle ist, es passiert sehr, sehr viel in der Wissenschaft, in der Entwicklung. Auch gestern wieder über neue Energiekonzepte diskutiert. Wir haben zum Beispiel in The Grand Green immer viel Wind. Also wir versuchen halt alle Ressourcen irgendwie so zu verwenden, dass wir davon profitieren in einem gewissen Nachhaltigkeitsrahmen. Natürlich auch das Thema Kosten darf man nie vergessen. Ist ein zentraler Punkt in jedem Betrieb, in der Hotellerie an sich. Es ist eine sehr kostenintensive Branche und so ist man natürlich erpicht, diese Themen alle in einer gewissen Balance zu halten.
Du hast ja vorhin auch kurz angesprochen oder kurz erwähnt, dass wir Schritte nicht setzen, um Kosten einzusparen. Also wenn wir sagen, hey, vielleicht kann man das Handtuch auch 2 Tage benutzen und muss es nicht jeden Tag gewechselt bekommen. Das sind Schritte, die vielleicht Kosten einsparen, ja. Aber man merkt schon, das Geld, was ihr oder was Familux dann wieder investiert in nachhaltige Bauweisen und so weiter. Also wahrscheinlich fließt genau darin dann auch dieses, also das ist ja wahrscheinlich eine günstiger, oder? Diese.
Ja, wir haben unglaublich viel investiert. Auch die Förderlandschaft ist dünn gesät, muss man sagen. Also es gibt schon Förderungen in dem Bereich, aber da ist ganz, ganz viel passiert, was nicht förderfähig ist, wenn man nachhaltig denkt. Aber das ist uns natürlich langfristig im Betrieb dann helfen wird. Aber das Thema Kostenersparnis ist nicht ganz gestrichen. Aber wenn es um die Erfahrung vom Gast geht, geht es nicht darum, ihm etwas wegzunehmen.
Ja.
Es geht darum, Maßnahmen zu setzen. Und ich diskutiere ja auch gerne immer kontroverse Dinge mit unseren Chefs. Und manchmal ist die Gesellschaft einfach noch nicht bereit für gewisse Änderungen, um das einfach mal so zu sagen. Aber bei sehr, sehr vielen Dingen sind wir schon sehr ambitioniert und sehr, sehr zukunftsorientiert.
Definitiv. Und was man auch betonen muss, wir hören ja auch den Gästen zu. Also es liefern ja nicht nur wir Inputs, sondern ganz oft schreiben uns auch Gäste in den Kommentaren, hey, habt ihr euch das schon mal überlegt? Oder habt auch da bringen sich so viele Gäste immer aktiv mit ein und der Gast ist ja am Punkt, der sieht vielleicht auch Sachen, die wir gar nicht sehen, gar nicht am Schirm haben. Und es ist so schön, dass auch die mitreden können.
Es ist total spannend, wie viele unserer Stammgäste uns schon so viel tolles Wissen und auch Knowledge gebracht haben, weil man sich so viele Gäste mit uns identifizieren und uns auch helfen möchten, besser zu werden, schneller zu werden, nachhaltiger zu werden. Und wir haben durchaus langjährige Stammgäste, die selber Unternehmen haben in gewissen Bereichen, in Energieoptimierung, in dem gesamten erneuerbaren Energy-Sektor, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich mache das beruflich, ich bin jetzt schon das 7. Mal im Dachsteinkönig gewesen oder ist zum 3. Mal im The Grand Green. Und mir ist das aufgefallen. Und wir arbeiten mit, das ist State of the Art. Wollt ihr euch das nochmal anschauen? Und es macht schon, also unsere Unternehmensphilosophie ist schon, profitiert davon enorm, dass der Julian und der Florian da so offen sind und unser Team so offen ist, den Menschen auch zuzuhören und mit unseren Gästen da unser Konzept auch weiterentwickeln.
Mitzugestalten.
Und mitzugestalten.
Das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, ja. Ja, liebe Bea, wir haben jetzt sehr, sehr viel über den Bereich ESG, Nachhaltigkeit und ja, den Daily Business gesprochen und all die Möglichkeiten und Chancen, die dieses Thema mit sich bringt oder auch Herausforderungen, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, tatsächlich, weil es ja so ein umfangreiches Thema ist, aber ich will es jetzt gar nicht außen vor lassen. Du bist nicht nur für den Bereich ESG zuständig bei uns, sondern auch Entwicklung, Development. Und wir haben ja auch nicht zufällig den Standort heute hier im Dachsteinkönig gewählt. Hier ist ja schon in den letzten Monaten viel passiert und hinter uns. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht oder für alle, die uns nur zuhören. Man kann im Hintergrund vielleicht ganz leicht erspähen, das neue Chaletdorf. Hier entstehen gerade 11 neue Chalets, auch mit dem Ziel, unseren Gästen noch mehr Raum, mehr Platz zu geben, noch mehr Naturgefühl, Blick auf den Gosau Kamm, den wir anfangs schon erwähnt hatten. Hier wird gerade noch auf Hochtouren gearbeitet. Der Spielplatz ist bis zum Ausstrahlungstermin des Podcasts auch fertiggestellt. Also hier sind wir wirklich schon im Feinschliff. Ich glaube, gerade wird der Rasen angesät. Also es fehlt nicht mehr viel.
Auch super spannend, was wir da umgesetzt haben. Also da könnte man ganze Podcast-Folge darüber aufzeichnen, wie diese 11 Chalets energetisch optimiert worden sind, wo wir PV ansetzen, wie wir mit der Pooltechnik umgehen.
Wollte ich gerade erwähnen. Das musst du jetzt erklären, weil das ist super spannend, habe ich noch nie vorher gehört und ich glaube, viele haben sowas noch nie gehört. Wie funktioniert der Pool?
Wir haben mehrere Einzelpools. Ich hoffe, man kann uns gut hören, weil die Kinder nehmen uns um so viel Spaß, dass es ein bisschen laut ist. Aber man
hört die Fahrradklingeln.
Da ist ein Fahrradrace neben uns, aber das ist sehr leiblich.
Es ist authentisch, oder?
Es ist authentisch und es ist auch wirklich sehr, sehr schön. Wir haben mehrere tolle Pools für unsere Gäste geschaffen, auch Private Pools. Und das Spezielle an den Pools ist, dass daher die ja das ganze Jahr über beheizt sind und für unsere Gäste im Outdoor-Bereich zugänglich sein sollen, hat so ein Wasser an so einer Oberfläche, verliert extrem viel Wärme und damit geht viel Energie verloren. Und wir haben versucht, da nicht einzeln zu denken, und es ist auch in dem Ansatz von Gebäudeoptimierung oft ein Thema, dass man gesamtheitlich denkt. Haben wir versucht, eine zentrale Wasseraufbereitungsanlage geschaffen. Das bedeutet, der Pool, wenn er genutzt werden soll von unseren Gästen, dann ist per Knopfdruck füllt sich dieser Pool. Und sobald die Gäste mit ihrer Entspannung und Blick und Entspannung im Pool mit Blick auf den Gosakamm fertig sind und sich anderen Themen widmen mit ihren Kindern, wird das Wasser sozusagen wieder zurückgenommen und in einen unterirdischen Speicher gebracht, damit wir so wenig Energie wie möglich verlieren und dann nicht sozusagen in die Natur heizen, sozusagen, oder in die, dass wir das Wasser im Winter bei den Temperaturunterschieden stundenlang
bei 30 Grad halten, oder?
Genau, bei einer gewissen Temperatur halten müssen. Also auch ein Teil kostet viel, viel mehr, als wenn ich Einzelsysteme baue, ist ein Mehrinvest, für das man sich auf jeden Fall committen muss, hat aber enorme nachhaltige Vorteile. Und das Thema Haustechnik ist nochmal, ich unterstreiche es, ein zentrales, wenn es um den Hotelbetrieb geht. Und auch Steuerung von den Chalets, wie gehe ich damit um, wie intelligent sind diese Gebäude, wie kann ich das von einer Zentrale auch steuern? PV habe ich schon angesprochen. Also da gibt es ganz, ganz viele Gimmicks, die da berücksichtigt worden sind, um nachhaltiger agieren zu können.
Und erstmals sind die ja auch klimatisiert, gell? Also für den Dachsteinkönig die erste Wohneinheit sozusagen mit Klima. Das, weiß jetzt nicht, trifft dich das jetzt hart? Eigentlich ist es ja nicht nachhaltig, oder? Eine Klimaanlage zu verbauen. Aber auch da muss man sagen, vielleicht wenn man es auf der anderen Seite wieder einsparen kann.
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man neue Gebäude baut, ist, dass man mit passiven, das ist auch wieder sehr technisch, dass man passive Beschattungen oder dass man das Thema Beschattung und intelligente Ausrichtung von Gebäuden berücksichtigt. Wenn ich ein gewisses Vordach schaffe oder Außenbeschattungen schaffe, schaffe ich es auch, dass im Innenbereich
kühler
nicht
bleibt.
diese Überhitzung gegeben ist. Und ich glaube, Ziel ist es immer, die Gebäude so intelligent wie möglich zu bauen, um nicht kühlen zu müssen. Aber auch leider in den Alpenraum wird es wärmer. Wir werden weniger Schnee haben. Also all das sind keine Themen, die neu sind seit Jahrzehnten. Und da muss man natürlich so bauen, dass wir auch in 10 Jahren noch angenehm Gäste willkommen heißen dürfen. Und das muss man natürlich in neuen Hotels berücksichtigen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Klimaszenarien, die man da berücksichtigt. Vor allem, wenn man in das Thema Nachhaltigkeitszertifikate geht, ist es auch wesentlich zu berücksichtigen, welche Umgebung hat dieses Gebäude in 15 oder 20 Jahren, um das Haus so zu bauen oder das Gebäude so zu bauen, dass es auch dann klimaresilient oder sozusagen auf die neuen Gegebenheiten eingreift und dass man dann nicht noch 10-mal neu bauen muss, umbauen muss, Dinge umreißen muss, sondern dass man das heute für in 20 Jahren berücksichtigt. Weil wir wissen, Temperaturanstieg, in den alpinen Räumen wird es mehr regnen, wie geht man damit um? Wasserspiegel, wenn wir darüber nachdenken, dass unsere Gäste gerne mehr Urlaub machen wollen und wir unsere neuen Standorte vielleicht nachdenken. Wie schaut's aus, wenn die Durchschnittstemperatur um X steigt? Wie geht's dann den Weltmeeren? Wie ist das mit dem Wasseranstieg? Wie geht man da baulich damit um? Und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz, ganz viele Dinge, die man dann die man heute für in 20 Jahren auch schon oder länger berücksichtigen
Vorplanen
sollte.
Kann.
Absolut.
Ja, Stichwort Neubau. Genau, jetzt sind wir wieder sehr bei der Nachhaltigkeit gelandet. Aber ja, du bist auch im Entwicklungsteam für Familux. Wie schaut da dein Alltag aus? Ich glaube, wir dürfen jetzt den Standort vielleicht noch nicht verraten, aber ich weiß, du kommst gerade von einer beruflichen Reise zurück.
Ja. Aus dem Nähkästchen dürfen Florian und Julian immer plaudern.
Genau.
Ja. Das werde ich sicher nicht machen. Das kann ich nicht vorwegnehmen. Aber es tut sich viel. Wir freuen uns, neue Standorte für Familux zu scouten. Wir hören unseren Gästen zu. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch, du hast mich ja gefragt, worauf schauen wir eigentlich, wenn wir neue Standorte auswählen? Da ist viel Spaß hinter uns.
Noch immer.
Noch
ja,
immer.
Bei dem Wetter.
Noch
klar.
Immer bei dem Wetter.
Aber alle tragen Helm. Sehr vorbildlich.
Super. Geht es darum, dass wir unseren Gästen neue Erlebnisse schaffen möchten an neuen Orten. Und der Julian, glaube ich, erzählt sehr, sehr oft die Anekdote, dass die Gäste schon seit 15 Jahren nach dem Thema Meer, also mehr, weniger Berge schreien. Und da hat die Familie Meier gut zugehört. Wir planen da Standorte in der Nähe von Wasser. Wird sehr, 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 sehr cool werden. Natürlich braucht man ein gewisses Einzugsgebiet für unsere Gäste, dass sie anreisen können, öffentlich, per Auto, wie auch immer. Aber da gibt es schon einige tolle Spots, die bald Teil der Familux-Familie werden könnten. Dauert natürlich noch ein bisschen, aber...
Diese Standorte wählt ihr wonach aus? Also wie kann man sich den Prozess vorstellen? Gibt es da ein freies Grundstück, einen freien Bereich und die Verkäufer kommen auf euch zu und sagen, hey, wir haben da was? Oder schaust du auch, gehst selber auf Spotsuche und schaust, wo könnte eigentlich ein Familux-Resort super hinpassen?
Also das ist eine super schöne Mischung. Ich erhalte jede Woche, ich glaube wirklich jede Woche, E-Mails von unseren Gästen.
Ja.
Heute oder gestern erst ein Bürgermeister einer Region, der Stammgast bei uns ist, der sagt, hey, euer Konzept ist so toll, wir haben einen tollen Tourismus, aber uns fehlt noch ein Familux. Könnt ihr euch nicht vorstellen, bei uns auch ein Familux zu eröffnen? Wir wären so Fan. Oder Gäste, die sagen, hey, ich habe da eine Freundin, die verkaufen da gerade ein Grundstück oder wissen nicht, was sie damit machen sollen. Wir sind Stammgäste, habt ihr euch schon überlegt, in der Region ein Familux zu eröffnen? Konkret gesagt haben wir uns schon gewisse Destinationen festgelegt, wo wir gern hin wollen. Aber das wächst sehr, sehr organisch einerseits. Mhm. Andererseits ist es natürlich wichtig, immer wieder mit Personen am Markt sich auseinanderzusetzen. Aus meiner Beratungsvergangenheit bin ich da sehr gut verknüpft und darf immer wieder angerufen werden und sagen, hey, könnt ihr euch nicht vorstellen, dort und da hinzugehen? Mhm. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit mit den Regionen, Dinge zu entwickeln, weil die Region und der Ort und die Örtlichkeit muss zu uns passen, muss für unsere Gäste passen. Da sind wir schon sehr, sehr picky, muss man auch sagen. Weil
also es gibt schon so Kriterien,
absolut,
auf die einfach absolut zu 100% stimmen müssen, wo kein Kompromiss auch eingegangen wird.
Die Umgebung muss für ein Familux passen und nochmal, da hört die Familie Meier sehr, sehr stark auch den Familien zu, was die brauchen, was die sich wünschen. Mhm. Und da gibt es Hard Facts, es gibt Soft Facts, klassischer Kriterienkatalog, aber es muss sich auch richtig anfühlen und die Umgebung muss zu Familux passen. Und ja, jedes der einzelnen Hotels, die zu unserer Familux-Familie gehören, haben ja auch eine eigene Identität. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und der Grand Green hat eine andere Identität wie eine Alpenrose oder ein Dachsteinkönig oder ein Oberjoch. Und da sehen wir jeden einzelnen Ort als sehr, sehr speziell und besonders an. Und das macht uns, glaube ich, auch aus, wenn man sich die große Hotellerie oder internationale Hotellerie ansieht. Ein Hilton schaut immer gleich aus. Das ist nicht der Anspruch.
Ja.
eines Familux-Produktes. Also die, den Einbezug der Natur, der Umgebung, der Materialien, der lokalen Unternehmen und Unternehmungen, die Natur hat sehr, sehr starken Einfluss auf diese einzelnen Projektentwicklungen, was natürlich viel, viel anstrengender und viel, viel umfangreicher ist.
Ja, klar.
Also wenn du das 7. Hempen bei Hilton baust oder Ibis,
diese kennst Produkte... Kennst du eins, kennst du alle, gell?
Genau, also schauen alle gleich aus. Das wird Familux nie sein.
Und will es auch nicht
sein. Und das macht wieder sehr, sehr viel Spaß, da kreativer zu sein.
Man merkt, wie sehr du brennst für das Thema und in welche Richtung das Ganze geht. Und ich freue mich schon, wenn wir irgendwann hoffentlich wieder bei so in so einer Traumkulisse zusammensitzen, vielleicht irgendwo am Meer und unseren Part 2 aufnehmen. Liebe Bea, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterquatschen, weil das Thema noch so, so, so viel mehr hergibt. Aber für heute darf ich Danke sagen, dass du da warst.
Und ich sage auch Danke.
Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Du gehst heute noch wandern, oder?
Ja, heute und morgen. Ich darf es dieses Wochenende auch privat nutzen.
So Workation, oder?
Workation, ja. Work-Life-Blending, whatever. Heute geht's zum Großaussee, vorderer und hinterer Großaussee. Extrem tolle Wanderung soll es sein, haben mir die Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt. Und dann morgen 7-8 Stunden auf dem Berg. Bester Ausgleich für zu einer anstrengenden Woche, würde ich sagen.
So darf eine Woche aussehen.
Absolut, absolut. So schaut eine Woche bei Familux aus.
Viel Spaß, Bea.
Danke, Sonja.
Danke dir.
Danke.